glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft, verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Diese Worte sind das Intro von der Bergpredigt, von einer der bekanntesten Predigten, die Jesus gehalten hat. Und genau wie ich heute Morgen hat Jesus seine Predigt ohne Einleitung gestartet, ohne Intro, ohne Witzchen am Anfang, ohne Smalltalk, um die Leute irgendwie abzuholen, sondern er geht direkt rein in diese Seligpreisung. Und wir haben so eine kleine Serie gestartet mit den Seligpreisungen, und zwar schieben wir die immer wieder so zwischen rein. Nächste Woche kommt wieder was Neues, aber irgendwann zwischendrin kommt wieder eine Seligpreisung. Und bevor wir uns den Text für heute Morgen, den Vers für heute Morgen anschauen, möchte ich noch ganz kurz mit euch teilen, was ich so im Kontext der Bergpredigt noch entdeckt habe. Interessiert es euch? Ja. Ich will es euch sowieso sagen. Aber wenn es euch interessiert, umso besser. Jesus begann mit seinem öffentlichen Wirken. Und in der Bergpredigt so, da war er erst ziemlich frisch so unterwegs. Ziemlich neu im öffentlichen Wirken. Und er hat gerade erst die ersten Jünger berufen. Und hat Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben und Lahme gehend gemacht und hat begonnen, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Und dann steht so ein Vers vor der Bergpredigt, ein Kapitel vorher, Matthäus 4, Vers 25. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem Zehnstädtegebiet, aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Und ich bin so drüber gestolpert, große Menschenmenge. So eine Menschenmenge ist ja irgendwie schon eine Menge. Ja, danke, Olli, eine Menge. Und hier sind es mehrere Menschenmengen und die sind auch noch groß. Also was uns die Bibel sagen möchte, es sind viele Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Es waren viele Menschen, die Jesus sehen wollten, die ihn erleben wollten, die sich um ihn tummelten. Und da war alles dabei. Da waren Leute, die nachfolgen wollten. Da waren Leute, die gesund werden wollten. Da waren Leute, die einfach nur gucken wollten. Kein Netflix damals, kein seltsames Fernsehprogramm. So. Da ist was los, da willst du einfach sehen, so was geht in meiner Stadt. Da waren Menschen dabei, die einfach nur was zum Weitererzählen haben wollten. Und dann geschieht irgendwie so was Unlogisches kurz vor der Bergpredigt, wo ich drüber gestolpert bin. Und zwar heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg auf einen Berg. Und in meinem Kopf hatte ich immer so das Bild, dass Jesus sich auf so einen Hügel stellt, um einfach eine bessere Akustik zu erzielen. Alles gut bei euch? Bei Sam ist alles gut. Aber hier steht, Jesus stieg auf einen Berg. Und wenn du dir so ein bisschen die Geografie von Israel anschaust, okay, das war nicht der Mount Everest, aber das war auch nicht nur irgendein Hügelchen. Jesus stieg auf einen Berg. Das bedeutet, zwischen diesem Vers und dem Auftakt der Bergpredigt, den ich eben gelesen habe, da ist Zeit vergangen. Das war mit Anstrengung verbunden. Das war kein bewaldeter Hügel, so wie bei uns, sondern das war so eher so felsiges Wüstenland. Und da ist Jesus erstmal hochgekraxelt. Und ich habe mir so gedacht, Jesus, wenn du Zuhörer verlieren willst, wenn du sicherstellen möchtest, dass deine große Auftaktpredigt nicht alle mitbekommen, Dann steig auf den Berg. So, jeder von uns würde sagen, Jesus, wir sind hier im Tal. Es sind große Menschenmengen da. Das Momentum ist gerade am Höhepunkt. So, der Hype ist real. Jetzt ist der Moment. Jetzt musst du deine Auftaktpredigt rausballern. Nennen wir sie Altalpredigt, überhaupt kein Problem. Die Marketingabteilung richtet das. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und Jesus stieg auf einen Berg. Er macht wieder irgendwie so das, was komplett gegensätzlich ist von dem, was wir vielleicht in dem Moment als richtig erachten würden. Und Peter hat uns letzte Woche schon die Parallele zu Mose aufgezeigt, wie Mose auf den Berg stieg, um die 10 Gebote zu empfangen, und wie hier Jesus auf den Berg steigt, um das neue Gebot zu geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute sich diesen Weg auf den Berg gar nicht erst auf sich genommen haben. Oder vielleicht auf halbem Weg umgedreht sind. Und oben angekommen, berichtet Matthäus weiter, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Erstmal hat er sich nach diesem anstrengenden Bergaufstieg gemütlich gemacht, das ist nicht ungewöhnlich, damals hat man im Sitzen gelehrt, können wir wieder einführen. Seine Jünger haben sich um ihn versammelt, ich glaube hier waren nicht nur die 12 Jünger gemeint, wenn die angesprochen sind, werden sie meistens bei Namen genannt oder mit der Zahl 12. Das heißt, hier ist wahrscheinlich eine größere Gruppe von Jüngern gemeint, die sich um Jesus versammelt haben. Und ich glaube, dass hier im Endeffekt die Leute dabei waren, die es mit Jesus ernst gemeint haben. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du einfach nur so deinen Nachmittag totschlagen willst, einfach nur irgendwas so zum Weitererzählen haben möchtest, einfach mal gucken möchtest, dann rennst du nicht den Nachmittag mit auf den Berg. So, da waren die dabei, die gedacht haben, okay, das interessiert mich wirklich, was jetzt kommt. Und ich habe mir so die Frage gestellt, sind wir ready, mit Jesus auf den Berg zu gehen? Auch Anstrengungen auf uns zu nehmen? Uns vielleicht im Kalender freien Raum einzuschaffen, auch wenn wir Anschlusstermine haben? Um Zeit mit Jesus zu verbringen und ihm Gehör zu schenken. Seine Jünger versammeln sich um ihn und er begann sie zu lehren. Eine andere Übersetzung, in Schlachter heißt es, und Jesus tat seinen Mund auf. Und irgendwie so ein, also das macht uns irgendwie so deutlich, das was jetzt kommt, das schießt Jesus nicht einfach so aus der Hüfte, das ist kein spontan Input oder so. Sondern er hat sich Gedanken gemacht und der Sohn Gottes macht seinen Mund auf. Das, was jetzt kommt, ist lebensverändernd. Das, was jetzt kommt, ist wichtig. Und ich muss euch ehrlich sagen, so, ich fand die Bergpredigt immer so ganz nett. Aber, bleibt unter uns, ich predige lieber über Geschichten. Über irgendwelche spannenden Geschichten. Die lese ich auch lieber, das fällt mir leichter. Und die Woche habe ich mir so drüber Gedanken gemacht und mir so, auch mit dieser Vorgeschichte, wurde mir irgendwie ganz neu bewusst, dass diese Worte, die jetzt kommen, dass sie nicht irgendjemand sind, sondern der Sohn Gottes tut seinen Mund auf, um mir Orientierung zu geben, um mich vor Fehltritten zu bewahren, um mich zu verändern, um mich zu lernen. Diese Worte sind auch heute noch für mich relevant und für dich genauso. Und es ist mein Gebet, dass es uns heute Morgen ganz neu bewusst wird. Dass wir unsere Herzen öffnen und uns ganz neu von diesen Worten von Jesus treffen lassen. Und Peter hat uns in der letzten Woche die Struktur, die Parallelen zu den 10 Geboten aufgezeigt. Und uns eindrücklich vor Augen gemalt, dass wir vor Gott nichts vorzuweisen haben. Dass wir bettelarm vor Gott sind. Wir können ihn nicht beeindrucken. Wir haben keinen Grund, uns über andere zu erheben. Und die Trauernden werden getröstet werden, spätestens im Himmel, wo es kein Leid gibt, wird Gott selbst uns die Tränen abwischen. Und heute liegt der Fokus auf diesem Vers. Glücklich zu preisen. Brigitte, das war dein geheimes Zeichen auf diesem Vers. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Oder mit der Schlachterübersetzung, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nur dieser Satz heute, okay? In der Vorbereitung habe ich so gedacht, okay, was will man über einen Satz alles sagen? Aber es hat dann irgendwie doch ganz gut funktioniert. Weil dieser Satz von Jesus ist. Und weil er tief und weil er gehaltvoll ist. Okay, lass uns loslegen. Es geht um Sanftmut. Sanftmut ist eine Tugend, eine wertvolle Charaktereigenschaft. Sanftmut ist nichts Schwaches, sondern im Gegenteil, da steckt ja auch Mut drin. Die Kombination aus sanft und mutig. Ja, könnt ihr schon wieder angeben nächste Woche, wo ihr die Definition von sanftmütig wissen, sanftmütig und mutig. Es ist eine edle Zurückhaltung. Keine Unterwürfigkeit, sondern eine erhabene Demut. Der bekannte Literar Wikipedia definiert Sanftmut folgendermaßen. Der war richtig schlecht, aber ich wusste, dass ihr es witzig findet. So ein Bad Joke. Ich habe die Legitimation dazu. Eine ausgeglichene, ruhige. Okay, warte, ich muss es sanftmütiger sagen. Sanftmut ist eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkung nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Cool, oder? Wer würde sich wünschen, sanftmütiger zu sein? So, das sind die Leute, mit denen hängst du gerne ab, oder? So, das macht richtig Spaß, mit denen so gemeinsam irgendwie beim Abendessen zu sitzen oder mit ihnen zu reden. Diese Leute sind anziehend. Und das Spannende ist, auf dieser Sanftmut liegt eine Verheißung. Diese Charaktereigenschaft ist verknüpft mit einer Zusage. Brigitte, wenn du mal kurz den Vers machst. Und die Zusage ist, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, und das ist auch die schwierigste, sie werden das Land erben. Schon hier oder erst später? So, habe ich hier auf der Erde schon was, wenn ich sanftmütig werde? Oder erst im Himmel? Gilt diese Zusage für dieses Leben oder für das künftige? Jesus, vertröstest du uns schon wieder auf den Himmel? Und die Frage ist schwierig und ich werde probieren, sie zu beantworten. Die Immobilien- und Grundstückslage in Süddeutschland ist äußerst angespannt. Ich habe viele Freunde und Bekannte, die auf der Suche sind nach Bauplätzen oder nach Häusern, schon jahrelang, und nichts finden, was einigermaßen bezahlbar ist. Entweder du hast Vitamin B oder du findest auf ImmoScout die Abbruchbaracken oder komplett überteuert oder meistens beides zusammen. Wenn du auch bei so einem Besichtigungstermin kommst, wo Dutzende andere dabei sind, und du liest dir so die Definition von Wikipedia durch und denkst dir, heute gehe ich mal richtig sanftmütig an diese Sache ran. Und du stehst geduldig in der letzten Reihe, lässt den anderen den Vortritt. Dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Land als Besitz erhalten. Ich hatte in der Kindheit, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber ich erzähle trotzdem. Ich hatte so einen Schlüsselmoment, es war irgend so eine Veranstaltung. Ich habe noch im Kopf so dieses Bild, so eine Bühne da. Und da war irgendwie so ein, kennt ihr das, so Kinder stehen davor und dann hatte derjenige, auf der Bühne steht, irgendeinen Gegenstand, was er so in die Menge geworfen hat. Irgendwas Cooles. Ich weiß nicht mehr, was es war. Lass es ein Kuscheltier sein oder sonst irgendwas. Was Cooles, ein Kuscheltier, okay. Ja. Lass es irgendwas richtig Cooles sein in deiner Forschung. Und dann stehen wir so da und dieses Ding, was der da geworfen hat, so rückwärts wie so ein Brautstrauß. Ich wollte es. Um jeden Preis. Und ich stehe so da und ich sehe, wie dieses Ding, dieses Objekt der Begierde auf mich zufliegt. Und es steuert direkt auf meine Arme zu. Und ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war sehr klein, okay? Es war nicht erst vor wenigen Jahren, sondern ich war sehr klein. Und ich stehe da und ich war schüchterner. In neuen Kontexten bin ich meistens schüchtern. Ich taue immer erst auf, wenn ich die Leute kenne. Und ich stehe da sanftmütig. Und geduldig und grinst und freue mich, dass dieses Ding auf mich zusteuert, bis plötzlich irgendein verrückter Dummkopf von der rechten Seite in mich hineinhechtet, mich umtackelt und dieses Ding direkt vor meinen Händen. Ihr seht, das ist so eine kleine Situation, aber ich kann mich so gut daran erinnern. Und ich habe mir so gedacht, sanftmütig sein bringt dir gar nichts. Und damit werden die Kinder irgendwie groß in der Schule. Sanftmütig zu sein, da bist du der Letzte. Da bekommst du nichts. Das nächste Mal packe ich die Ellbogen aus und renne dann nach vorne, um mir das Ding zu schnappen. Oder ein anderes gewagtes Beispiel. Wenn die Ukraine jetzt die Waffen niederlegen würde und sich Russland ergeben würde, würden sie ihr Land erben? Ich glaube, Putin würde sich bedanken und Russland wäre um die Ukraine größer. Aber die Ukraine wäre kein freies Land mehr. Sie würden ihr Land nicht mehr besitzen. Insofern würde ich sagen, ja, Jesus vertröstet uns schon wieder auf den Himmel. Und wieder einmal verhält sich Jesus komplett anders, wie wir es gerne hätten oder wie es erwarten würden. So, Jesus, wir brauchen Predigten von dir, die alltagsrelevant sind. Wir brauchen drei praktische Punkte, die wir jetzt umsetzen können, wo wir jetzt Ergebnisse haben, spätestens morgen. Wir brauchen Predigten von dir, die unser Leben hier besser machen. Und der damalige Kontext, Israel war von Rom besetzt. Jesus, wenn wir sanftmütig sind, erben wir im Himmel. Was können wir tun, um die Römer heute schon zu vertreiben? Wie können wir heute schon unser Land erben? Und in diesem Kontext der römischen Besatzung sagt Jesus, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wir würden uns wünschen, dass Jesus die Gelegenheit ergreift und wenn die Menschenmenge am größten ist, dass er anfängt, seine Auftaktpredigt rauszuholen. Und Jesus steigt auf den Berg. Wir würden uns wünschen, dass Jesus uns Tipps gibt, wie wir hier auf der Erde Großgrundbesitzer werden. Und Jesus spricht über den Himmel. Und ich habe mich so gefragt, okay, stimmt was mit Jesus nicht oder mit mir? Und ganz ehrlich, wir haben gerade die Serie Leben im Licht der Ewigkeit hinter uns. Und meine Gedanken kreisen sich um dieses Leben. Um meine Arbeit, um meine Familie, zurzeit ziemlich viel um den Garten, um das Haus, um meinen neuen Trainingsplan. Und die Gedanken von Jesus kreisen sich um den Himmel. Er denkt ständig um den Himmel nach. Er redet ständig vom Himmel, weil er weiß, wo er hingehört, weil er weiß, wie viel besser dieser Ort ist als unser irdisches Leben. Er vertröstet uns auf den Himmel, weil er weiß, dass das, was da kommt, alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Und diese Lebenszeit nicht ins Gewicht fällt, nicht in Relation zu dem steht, was da auf uns kommt, was da auf uns wartet. In der Ewigkeit verankert zu sein, sich auf den Himmel zu freuen, diese ewige Perspektive vor Augen zu haben, ist kein schwaches Vertrösten auf die Zukunft, weil wir Christen hier auf der Erde nichts zustande bekommen. Es ist eine sichere Hoffnung, die beste Perspektive und das beste Investment, was wir tun können. Die Woche haben Ines und ich uns viel Gedanken gemacht, wie wir uns künftig finanziell aufstellen wollen. Wie wir investieren wollen. Und es ist gut, da klug voranzugehen. Aber die beste Anlagestrategie, die beste Rendite, gibt die Himmelsbank. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Lasst uns in dieser Welt leben und in die Ewigkeit investieren. Amen. So preist ihr keiner vorne kommen. Nein, ich will noch ein bisschen weiter reden. Okay? Aber man könnte ja schon schließen. Aber wir haben noch Zeit. Eine kleine Einschränkung, okay? Möchte ich machen. Ich glaube, dass uns Jesus auf die Ewigkeit vertröstet, aber vielleicht nicht nur. Und ich möchte es dir beweisen, okay? Mose war ein Israelit, er ist bei den Ägyptern aufgewachsen und so weiter und so fort. Er wurde groß, war da irgendwie so Adoptivsohn von Pharao. Und dann gab es eine Situation, wo ein israelitischer Sklave Streit mit einem ägyptischen Soldaten hatte. Was macht Mose? Er geht dahin, packt den Ägypter und schlägt so lange auf ihn ein, bis er tot ist. Ich brauche nochmal ganz kurz Wikipedia. Sanftmut, eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkung nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonderes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Mose und Sanftmut, ja, Fehlanzeige, oder? Danach flüstert Mose in die Wüste Und er hütet Schafe. Weiß jemand von euch wie lange? 40 Jahre. Und jetzt pass auf, 4. Mose, Vers 12, Vers 3, also nach diesen 40 Jahren, sagt die Bibel über ihn. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Merkt ihr, wie ihn diese Wüste verändert hat? Und wieder 40 Jahre später führt Mose das Volk Israel in das verheißene Land. Sie bekommen ihr Land, ihr versprochenes Land als Besitz. Und Mose steht so da und auf die Grenze. Und er darf gucken. Aber nicht anfassen. So, die Verheißung hätte sich fast in seiner Lebenszeit erfüllt. Er war zumindest kurz davor, oder? Ziemlich kurz davor. Aber es hat irgendwie nicht gereicht. Ein anderes Beispiel. David. David wurde als junger Mann, als Teenager wahrscheinlich, durch den Propheten Samuel zum König gesalbt. Das heißt, es lag die Verheißung auf seinem Leben, dass er eines Tages König über Israel sein wird. Und er hütet, kurz darauf geht er zurück auf die Weide und hütet Schafe. Und er übt weiter Harfe und er hütet Schafe. Und irgendwie kommt er dann in den Palast des Königs, weil er mit Harfe spielen kann und so weiter. Saul mag ihn, dann wird er irgendwann Heerführer. Und dann kommt so ein Moment, wo David so nach einem guten Zug nach Hause kommt und alle fangen an zu jubeln, so, Saul hat 1000 getötet, David aber 10.000. Und der König Saul wird neidisch, fängt an David zu hassen und David muss vor dem König Saul flüchten, weil er Kopfgeldjäger auf ihn ausgesetzt hat und sogar selbst mitkommt, um David zu töten. Wisst ihr, wie lange David vor Saul geflüchtet ist? Das ist jetzt Profikurs, Ari? 14 Jahre. Und David hatte mehrere Möglichkeiten, Saul zu töten. Er hatte mehrere Möglichkeiten, diesem jahrelangen Spuk ein Ende zu setzen. Aber David hat gesagt, ich rühre den Gesalbten des Herrn nicht an. Gott wird ihn richten. Aber ich werde nichts unternehmen, um den König aus dem Weg zu räumen. Okay, Wikipedia, was meinst du dazu? Eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkung nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonderes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. David erfüllt es, oder? Sanftmütig. Nicht umsonst der Mann nach dem Herzen Gottes. Und wie geht's weiter? Saul stirbt, David wird König. Und er erbt das Land. Er bekommt das Land zu Besitz. Das heißt, die Verheißung erfüllt sich in seiner Lebzeit und nicht erst im Himmel. Und ich will Folgendes deutlich machen. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jesus vertröstet uns auf den Himmel. Ja, aber nicht nur. Wenn Gott zu dir gesprochen hat und wenn du eine Zusage von ihm hast, eine Verheißung, dann wird Gott zu seinem Wort stehen und er wird für die Umsetzung garantieren, wenn Gott dir Land verheißen hat. Und ich rede nicht von irgendeinem Acker, sondern von Land in deinem Leben, von deiner Berufung, von den Dingen, die kommen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht zu den Waffen greifen, dass wir unseren eigenen Ideen nicht nachjagen, dass wir nicht probieren, den Zeitplan Gottes zu verkürzen, dass wir die Ellbogen eingefahren haben, egal was für Traumas wir in der Kindheit erlebt haben. So kann es sein, dass Gott dich 40 Jahre in die Wüste schickt. Sondern lasst uns sanftmütig auf das Tätigwerden des Herrn warten. Und er wird sich zu seinem Wort stellen. Such keine Position, such keinen Ruhm, biedere dich nicht an, strebe nicht nach irgendeiner Plattform, sondern sei treu in deinen Fähigkeiten. Und Gott wird dich dort positionieren, wo er dich haben möchte. Fang nicht selbst an, Leute aus dem Weg zu räumen. Gott wird es tun, wenn da so ein König Saul irgendwie im Weg steht. Und wisst ihr, ich weiß, dass Gott mir was mit mir was vorhat und ich vermute, dass es auch irgendwas mit Leidenschaft zu tun haben wird. Und auf der Arbeit ist es gerade so, dass ich enorm gefördert werde. Da sind extrem viele offene Türen. Da ist so viel Gunst. Und wisst ihr, ich habe das nie gesucht. Ich habe nie gesagt, oh, ich würde gerne in höheren Dienst aufsteigen, kann mich irgendjemand unterstützen? Ich kenne Leute, die das gemacht haben, die ständig beim Kommandoführer waren und geklopft haben. Die sind teilweise heute nicht mehr bei der Polizei. Und ich habe es nicht gesucht, aber ich wurde dorthin geschickt, nicht weil ich irgendwas vorzuweisen habe oder weil ich es mir erarbeitet habe, sondern weil ich einfach glaube, dass Gott will, dass ich das mache. Und deshalb brauche ich nichts zu tun, außer treu zu sein. Ich brauche mir nichts zu nehmen, weil ich weiß, dass Gott mir das Richtige gibt. Und wenn ich da mit meinen Mitkollegen, die in der gleichen Laufbahn unterwegs sind, wenn ich mit denen spreche, wisst ihr, ich sitze da und manche sind echt, sind ziemlich angespannt und die wollen es richtig. Und ich denke mir so, wenn Gott will, dass ich das mache, dann mache ich es. Aber es bringt irgendwie so eine Entspannung in diese Situation rein. Weißt du, hier heißt es, denn sie werden das Land erben. Sie werden es sich nicht erarbeiten. Sie werden es nicht verdienen. Etwas vererbt zu bekommen, ist eine unverdiente Gunst, ein Geschenk, für das du nichts tun kannst. Sei treu im Kleinen. Bleib dran. Aber lasst uns wirklich eine Gemeinde sein, die sanftmütig ist, die geduldig ist, die ausgeglichen ist, die anderen den Vortritt lässt und die natürlich Gelegenheiten auch ergreift. Aber die auf das Eingreifen des Herrn wartet. Ey, ganz ehrlich, wir haben es schon oft probiert mit eigenen Ideen. Hat irgendwie nie so gut funktioniert. Ich möchte ein paar Verse lesen, auch Psalm 37. Tanja, du kannst gerne hochkommen, wenn du magst. Sie kennt die Predigt schon. Psalm 37. Du kannst sie gerne zu Hause komplett durchlesen. Weil das ist irgendwie, also als Jesus über diesen Vers gepredigt hat, denke ich, dass er Psalm 37 irgendwie vorher, konnte er eh auswendig, aber das ist, glaube ich, der Grundstock für diesen Vers. Ich lese ab Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Krieg. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet. Die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Und wisst ihr, das widerspricht unserer Kultur, die uns eintrichtert, wenn du was willst, dann nimm es dir. Erkämpf es dir. Wenn es sein muss, geh über Leichen. Nein, Jesus sagt, die Sanftmütigen werden das Land erben. Und das Team kann sich gerne schon auf den Weg machen. Am Schluss noch ein letzter Impuls. Ich mache wirklich ganz kurz. Was Praktisches zum Schluss, okay? Weil wir doch immer gerne was mitnehmen wollen, wo wir im Alltag umsetzen können. Sanftmut ist cool, oder? Sind wir uns einig? Willst du jetzt sanftmütiger werden als vor einer Stunde? Gut, dann hat es funktioniert. Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft und es ist auch eine Frucht des Geistes. Ah, der aufmerksame Pfingstler weiß Bescheid. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Eine Frucht des Geistes. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich glaube, damit meint er nicht, die Früchte sind die, die 1000 oder nur 50 in den Himmel gebracht haben oder nur einen oder niemand, sondern das hier sind die Früchte. Die Frucht ist Charakter. Charakter zählt. Charakter bleibt. Charakter ist die Essenz. Wie werde ich sanftmütig? Drei ganz kurze Ideen. Die erste Idee ist die, die am wenigsten wehtut. Okay? Ist deshalb mein Favorit. 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Jesus war sanftmütig, oder? Denn siehe, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Erinnert ihr euch? Jesus war sanftmütig. Und hier ist ein Schlüssel, und zwar schreibt Paulus im Korintherbrief: Schau auf Jesus und du wirst ihm ähnlicher. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du den Menschen ähnlicher wirst, mit denen du Zeit verbringst? Der Weg, sanftmütig zu werden, der am wenigsten schmerzhaft ist, ist: Verbring Zeit mit deinem Jesus. Verbring Zeit mit deinem Jesus. Und wenn dein Tag durchgetaktet ist und du nicht schaffst, so dein Bibelpensum zu erfüllen, weißt du, es ist kein Problem. Aber ich glaube, wir müssen lernen, alles, was wir tun, mit Jesus zu tun. Immer wieder diese kurzen Momente der liebevollen Verbundenheit. Wie oft bin ich gerade in meinem Büro und dann kommt irgendjemand rein und ich muss irgendwas tun, von dem ich keine Ahnung habe. Und ich sage mir so: Jesus, bitte hilf mir. Komm, lass uns doch gemeinsam tun. Bitte. Die erste Idee. Die zweite Idee: Geh 40 Jahre in die Wüste. Es macht dich garantiert sanftmütig. Wisst ihr, und auch gerade die Geschwister unter uns, die schon ein bisschen mehr erlebt haben als ein 27-Jähriger. Es gibt Zeiten der Wüste, die heftig sind, die trocken sind, wo wir nicht wissen, wann die endlich vorbei sind. Aber es liegt an uns, ob diese Zeit uns bitter oder ob sie uns besser machen. Ob wir voll Zorn rauskommen oder ob wir diesen Moment wie Mose haben und sanftmütig zurückkommen und dann erst manchmal gebrauchbar für Gott sind. Die dritte Idee, was die David uns beibringt: Wir werden sanftmütig durch Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Durch schwierige Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Ey, wenn in deinem Leben Menschen sind, die dir tierisch auf den Keks gehen, und ich kann mir gut vorstellen, dass es da so jemanden gibt, dann dank Gott für diese Menschen, weil er hat sich vielleicht in dein Leben gestellt, dass er deinen Charakter feilt. Bring sie nicht um, so wie David, sondern sag: Okay, Gott, ich vertraue dir. Ich will sanftmütig sein. Ich entscheide mich, sanftmütig zu sein. Ich nehme das einfach als deine Lehre. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Und wir danken dir, dass dein Wort uralt ist, aber immer noch kraftvoll und relevant. Und Jesus, wir wollen unser Herz weit machen. Und wir bitten dich, dass dein Wort in unserem Leben, dass es wirklich Frucht bringt. Dass du uns veränderst. Und auch in dieser Welt, wo sanftmütig zu sein überhaupt nicht cool ist, bitte hilf uns, da einen Unterschied zu machen und mit dir in liebevoller Verbundenheit unterwegs zu sein. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen zu reifen Christen heranwachsen. Und alle Schwierigkeiten, die du uns in den Weg räumst, bitte geh mit uns durch und hilf uns dabei, sie auch als Chance zu sehen, dir ähnlicher zu werden. Gott, wir lieben dich und wir ehren dich.